Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben es gehört, ich spreche jetzt eben nicht als Oberbürgermeister, sondern ich habe die Möglichkeit, als Vorstandsvorsitzender meiner Familienstiftung, der Joachim-Schengel-Stiftung, Sie Ihnen vorzustellen. Und das tue ich gerne und übrigens das erste Mal überhaupt. Wie kam es überhaupt zu der Stiftung? Am 1. Mai 2010 wurde ich Oberbürgermeister, war seinerzeit wohl gelitten beim Mittelrhein-Verlag und bekam angeboten, eine regelmäßige Kolumne zu schreiben im Schengel. Und in meinem Amt ist man darauf angewiesen, dass man mit den Bürgerinnen und Bürgern permanent kommuniziert. Und deswegen habe ich das Angebot gerne angenommen. Der Verleger sagte seinerzeit, also viel verdienen kann man da nicht, aber wenn Sie einverstanden sind, 600 € pro Kolumne. Dann habe ich gesagt, naja, ich habe schon schlechtere Stundenlöhne erzielt. Habe das Angebot angenommen und kam abends nach Hause und sagte zu meiner Frau, du, in Zukunft geht's uns gut. Ich habe kurz hochgerechnet, das geht schon übers Jahr ganz ordentlich. Dann sagt meine Frau, du willst ja wohl nicht ernsthaft abhängig werden von dem Verleger. Stell dir mal vor, ihr vertragt euch eines Tages nicht mehr. Also Frauen sind visionär. Ja. Ein Jahr später hat sich dann herausgestellt, dass das recht stimmt. Stell dir mal vor, ihr vertragt euch nicht, dann bist ihr abhängig. Musst du das machen, was du willst? Nee, das geht gar nicht. Sagst, weißt du, was du machst? Du gründest eine Stiftung, gemeinnützig. Habe ich gesagt, das finde ich toll. Ich kam auf die Idee, wie ich zu Einnahmen komme, und du kommst auf die Idee, wie ich nichts davon habe. Aber wie das so ist zu Hause, man diskutiert das ein paar Stunden und am Ende geschieht das, was die Frau macht und sagt. Und so habe ich also beschlossen, eine Stiftung zu gründen. Und die heißt Joachim-Schengel-Stiftung deswegen, weil meine allgemeine Abkürzung, Hofmann-Gürtig-Joachim mit Vornamen, ist eben Joho, also war das klar. Schengel, weil jeder, der in Koblenz irgendwie was ist, ist ein Schengel und Stiftung heißt eine Stiftung. So einfach ist das. Dann haben wir also Stiftungssatzung kreiert. Im Dezember 2010 stand das Ding mit Gemeinnützigkeitsbestimmung, Finanzamt, Zustimmung der Kommunalaufsicht, ADD als Stiftungsaufsicht, alles war klar. Und die Idee war natürlich, alles, was ich im Laufe des Jahres an Einnahmen kreiere, das kann dann im nächsten Jahr ausgeschüttet werden. Insofern ist das richtig, was Herr Höfling sagt. Die Grundidee war von vornherein nicht unbedingt sehr viel Stiftungskapital und dann von der Rendite zu leben, sondern von den laufenden Spenden und Einnahmen, die man mit den Nebentätigkeiten erzielen kann. Andererseits, eine Stiftung ist ja grundsätzlich immer für eine relativ lange Zeit gegründet, war aber auch die Idee, so viel Kapital anzusammeln, dass auch wenn ich eines Tages nicht mehr Oberbürgermeister bin und nicht mehr so viel akquirieren kann, gleichwohl die Stiftung weiter existiert und dann ihre Arbeit im Wesentlichen finanzieren kann aus der Rendite des angewachsenen Stiftungskapitals. So war die Überlegung. Wofür haben wir es gemacht? Wir haben die Stiftung gegründet, um damit schlicht und ergreifend Koblenzer Projekte unterstützen zu können, for what auch immer. Kultur, Soziales, Sport, egal. Es ging eigentlich nur um eines, es muss was Vernünftiges sein, was irgendwie Spaß macht und was Koblenz nach vorne bringt. Und deswegen haben wir in der Satzung, übrigens alles, was ich erzähle, können Sie grundsätzlich auf meiner privaten Homepage www.hofmann-goettig.de wieder nachlesen. Dort gibt es ein Registerblatt, Joachim-Schengel-Stiftung, und da sind alle Dokumente enthalten. In der Satzung werden also alle denkbaren Verwendungszwecke definiert, von Förderung der Wissenschaft und Forschung, Bildung, Erziehung, Kunst, Kultur, Umwelt, der Jugend, Altenhilfe, öffentliches Gesundheitswesen, Sport. Dem Grunde nach haben wir alles genannt, was denkbar ist. Schlicht mit der Idee, wenn uns irgendwo interessante Menschen begegnen, von denen wir den Eindruck haben, die machen tolle Dinge, dann wollen wir das unterstützen können. Das war die Idee. Und so war es dann auch in der Realität. Wir haben dann im Jahr 12 das erste Mal ausgeschüttet, 13 Projekte unterstützt mit insgesamt 9.100 €. In der Summe inklusive der Ausschüttung, die jetzt in den nächsten Wochen stattfindet, haben wir mittlerweile 84 Projekte unterstützt mit einer Gesamtsumme von 49.010 €. Das finde ich ist für so eine Privatstiftung schon ganz ordentlich. Wie haben wir das gemacht? Unter anderem dadurch, dass wir ein intelligentes System erfunden haben, dass wir null Verwaltungsausgaben haben, null Sachkosten. Wie machen wir das? Indem niemand irgendetwas kriegt, es werden keine Aufwandsentschädigungen gezahlt, es gibt kein Sitzungsgeld, es gibt keine Fahrtkostenabrechnung, es gibt gar nichts. Alles, was irgendwie an Sachkosten ansteht, das versuchen wir durch Sponsoring zu erwirtschaften. Wir haben eine ehrenamtliche Geschäftsführerin, das ist meine Steuerberaterin, Frau Alexander Künstler. Die macht das für, wie der Name schon sagt, 0 Euro. Die Steuerberatungskanzlei ist unser Büro. Dort machen wir die Vorstandssitzung, die Ausschüttungsveranstaltung. Alles, was an Bewirtung und so weiter anfällt, wird zu ihren Lasten dafür, dass sie die Ehre hat, die Geschäftsführung übernehmen zu dürfen, von ihr finanziert. Dafür darf sie auch für umsonst alle Abrechnungen machen und die Genehmigung herbeiführen und so weiter. Und dann werden alle, die Spenden kriegen, die kriegen einen schönen Kuchen, der wird gebacken von irgendeinem Bäcker, der das für uns für umsonst macht. Also mit anderen Worten, wir suchen immer Leute, die es als Ehre betrachten, das für uns für umsonst zu machen. Wir haben, wie erwähnt, immer die Absicht gehabt, so in etwa die Hälfte der Einnahmen auszuschütten und die andere Hälfte zu rekapitalisieren, um eines Tages einmal, wenn wir weniger durch laufende Einnahmen erzielen, dann mit den erhofften Zinsen was zu machen. Denn in der Phase hatte man noch die Annahme, dass es irgendwie Zinsen gäbe, und haben mittlerweile ein Stiftungskapital von 140.000 Euro angesammelt, sind also nicht ganz arm, allerdings auch nicht gerade mächtig diesbezüglich. Womit erzielen wir unsere Einnahmen? Einerseits mit den erwähnten Honoraren aus Kolumnen. Das war am Anfang, wie gesagt, noch beim Schengel. Später war es dann Koblenz Erleben, und heute ist es meine Fotokolumne bei Blick Aktuell. Ich teile mit ihrem Kompagnon das Hobby des Fotografierens, wenngleich irdischer und weniger mit Sternwarten. Das bringt dann, wenn man so will, ein bisschen Geld, ist die Grundausstattung. Im Übrigen findet man immer wieder den einen oder anderen Spender, der entweder regelmäßig oder von Fall zu Fall was gibt. Manchmal kriege ich auch ein Rednerhonorar. Was sich richtig gelohnt hat, war kürzlich bei einer Bank. Da habe ich eine Rede gehalten, bekam ein Referentenhonorar von 5.000 Euro, was vollständig der Jo-Schengel-Stiftung zugeflossen sein konnte. Und wenn es besondere Ereignisse gibt, ich hatte vor 5 Jahren das zweifelhafte Vergnügen, 60 zu werden, und voriges Jahr das Vergnügen, 65 zu werden, das brachte in der Summe fast 20.000 Euro Spenden, weil ich auf jegliche Geschenke verzichtet habe. So hat sich das Kapital Schritt für Schritt eben angehäuft. Wir arbeiten mit einem äußerst schmalen Apparat. Wir haben einen 5-köpfigen Vorstand, der die Satzung sieht vor, dass dem Grunde nach der Hauptstifter, das bin also ich, weil ich das Grundkapital beigebracht habe, die Möglichkeit hat, das vollständig selber dirigieren zu können. Der Vorstand besteht aus 5 Personen. Es sind davon 3 Familienangehörige, meine Frau und meine jüngere Tochter, 2 Externe, der frühere Sparkassenvorsitzende und eine Unternehmerpersönlichkeit. Damit ist auch sichergestellt, dass grundsätzlich ich eine Chance habe, dass die Dinge auch in etwa so in die Richtung gehen, wie ich mir das vorstelle, habe ich gedacht. War aber ein Irrtum. Ich hätte das als einziger Familienangehöriger machen müssen, mir 4 Freunde suchen müssen, weil die Familienangehörigen widersprechen mir permanent, die Fremden nicht. Also wenn einer mal selber so eine Stiftung gründen will, ich habe jetzt zahlreiche Erfahrungen, wo alles Kinken sind, auf die man ursprünglich nicht kommt. Aber gleichwohl, die Satzung hat, die war schon schlau, die sieht zahlreiche Vetos vor, sodass man letztendlich die Dinge doch einigermaßen steuern kann. Wir haben nur 2 Sitzungen im Jahr. Eine nämlich im Januar, Februar, wo wir Kassensturz machen, was im Vorjahr eingenommen wurde. Und dann entscheiden wir über die Ausgaben, wie viel wir zum Stiftungskapital bringen, wie viel wir ausgeben wollen und wenn ja, für was. Und eine zweite, die sogenannte Ausschüttungsveranstaltung, die dann im März, April, Mai stattfindet, wo wir dann alle, die was bekommen, zu einer großen Veranstaltung einladen und dann jeweils sozusagen die Schecks übergeben und begründen, warum wir diese Projekte unterstützen. Letzteres ist der schönste Termin des Jahres deswegen, weil jeden, der anwesend ist, es so geht wie mir auch. Die meisten Projekte kenne ich, weil ich sie im Laufe des Vorjahres kennengelernt habe durch die praktische Arbeit. Aber die alle in einem Raum zu haben und jeder schildert kurz sein Projekt, führt zu einer Bildung von interessanten Netzwerken und viele lernen sich auf dem Weg in einer Weise kennen, wie sie es selber nicht ahnten. Also das sind keine Routinegeschichten, sondern das macht allen Beteiligten viel Spaß. Ja, das ist im Großen und Ganzen, wie die Geschichte funktioniert. Da der Mensch an sich nicht jünger wird, haben wir natürlich uns auch Gedanken gemacht, wie wird es denn, wenn ich eines Tages zu alt bin oder vollständig dement oder sonst was. Für diesen Fall würde die Stiftung überführt in die Bürgerstiftung, weil es die Stiftung ist in Koblenz, die sozusagen unserem sehr allgemein gehaltenen Stiftungszweck am nächsten steht. Und bis dieser Zustand aber eingetreten ist, können wir durchaus noch ein paar Jahre arbeiten. Zumal aufgrund eben der besonderen Ereignisse, wie zum Beispiel dem erwähnten Geburtstag und dem gut honorierten Referentenhonorar bei der Bank, wir mittlerweile so viel Vorsorge getroffen haben, dass wir mindestens 3 Jahre lang nach meiner Amtstätigkeit am 1. Mai 2018 noch in der Höhe von durchschnittlich so 7.000 bis 8.000 Euro ausschütten können, ohne dass unsere Liquidität damit am Boden ist. Mit anderen Worten, wir würden dann die Strategie ändern und weniger ins Stiftungskapital gehen und mehr in die Ausschüttung, weil wir im Augenblick gerade wenig die Hoffnung haben, dass wir irgendwann doch mal wieder so hohe Zinsen kriegen, dass es sich lohnt, voll auf Stiftungskapital zu setzen. Aber wir ja auch nicht so furchtbar langfristig denken können, weil man ja logischerweise nicht jünger wird. Ja, das, meine Damen und Herren, ist in kurzen Worten die Wirkungsweise meiner Familienstiftung. Unterm Strich kann ich Ihnen eines sagen. Auf den ersten Blick klingt es ja natürlich bekloppt, wenn einer so viel von Dingen, die er eigentlich hätte privat vereinnahmen und ausgeben können, es dann doch der Allgemeinheit zuführt, zumal das Lob, was man dafür kriegt, sich auch in Grenzen hält. Das ist aber gar nicht entscheidend. Man fühlt sich dabei wohl. Und ich kann nur heute noch sagen, meine Frau war wie immer eine sehr kluge Ratgeberin. Es war vernünftig, es so zu machen. Man kriegt erstens keinen Ärger wegen der Nebeneinnahmen und zweitens, es macht einem doch riesigen Spaß, wenn man dann durch die Gegend geht, sieht die Projekte, wie sie gewachsen sind und so weiter. Und deswegen ist das eigentlich eine gute Geschichte, wenn die Voraussetzungen stimmen, wo man eben entsprechende Einnahmen erzielen kann, sie dann so zu verausgaben, dass eben andere auch was davon haben. Aus diesem Grunde, und dieser Satz ist jetzt völlig spontan und unabgestimmt, habe ich auch so großes Verständnis für Herrn Görlitz, bei dem das sozusagen ein bisschen ähnlich war, dass er dann auch zum fortgeschrittenen Stadium seines Lebenswerkes sich gedacht hat, habe schon viel Geld im Leben verdient, jetzt mache ich mit der Rendite was Vernünftiges für die Öffentlichkeit. Deswegen, Herr Görlitz, auch wenn wir uns nicht immer gut vertragen, dem Grunde nach sind wir unheimlich ähnlich, nämlich ein bisschen idealistisch. Vielen Dank fürs Zuhören.